verantwortlich für die folgende Sendung ist, Hashim Gharbi.
Dann herzlich willkommen zu der neuen Hubvision-Folge. Heute heißt die Folge mit Handwerk. Ich glaube, ich habe hier sehr interessante Gäste dabei. Also aus meiner Perspektive zumindest. Ich weiß nicht, ob ihr euch gegenseitig auch interessant findet. Aber ich fange das mal so an. Vielleicht stellt sich mal jeder mal kurz vor. Fangen wir mit dir an, Badazar.
Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Badazar. Ich bin Künstler, freischaffender Künstler, gelernter Schauspieler und bin seit etwa 2 Jahren bei euch im Hub und produziere Kunst.
Nice. Sehr weit. Sehr weiter Begriff übrigens für Kunst.
Ja, sehr, sehr
weit. Wir gehen dem nach so,
ne, was das für Kunst ist. Ich wollte nicht gleich alles raushauen.
Ja, ist super, super, sehr spannend lassen. Ich gebe mal an Angie mit IE, nicht mit Y.
Ja, moin, ich bin Angie oder auch Angelique und bin mit meinem Partner gleich hier und ich studiere eigentlich Architektur, bin seit kurzem hier. Wir haben zum Glück noch kurzfristig einen Platz bekommen und wir machen Teppiche.
Ich bin der Partner Jurek. und das hat ja Angelique eben gesagt. Ich bin eigentlich Kameramann und Angelique und ich haben uns halt so irgendwie vor 1-2 Jahren damit hingesetzt und jetzt sind wir halt so weit, dass wir jetzt hier im Creative Hub auch einen Raum haben und ja, was sie halt eben schon gesagt hat, ja.
Genau. Ja, du kennst es auch eigentlich aus der anderen Perspektive mal, ne? Mit der Kamera sozusagen auch den Hub.
Auf jeden Fall.
Da gehen wir später drauf ein. Pablo.
Also, ich bin Pablo Petó. Ich komme aus Chile. Ich bin im Hub seit 2 Jahren auch, von der ganzen Anfang an. Und ich habe ein Projekt, wo ich baue Lautsprecher aus Ton, Ceramik mit Topfermeister von verschiedenen Orten jetzt auf der Welt, kann ich sagen vielleicht. Aber erste Serie habe ich in Chile produziert und jetzt produziere die zweite Serie in Portugal und in Creative Hub, in dem ich baue zusammen auf die Sachen und teste und ja, und hier ist unser Testraum, ja genau, unsere Firma ist hier und wir, ja, von hier verschicken wir die Sachen von der ganzen Welt auf. Ja.
Sehr cool, also schon internationale Ebene, sage ich mal, im Vergleich zu den anderen Projekten und so, das heißt, ihr stellt woanders her, aber hier ist sozusagen die Base oder genau. Headquarter, wie man das nennt.
Genau.
Und hier werden die Sachen zusammengebaut dann.
Genau, und der Quality Control muss ich machen und ja, und wir haben, aber das ist nur, weil hier in Europa produzieren. In Chile haben wir alles dort gemacht und ich hatte ein Team da, die sind immer noch da eigentlich, aber wir wollten immer diese Konzepte erweitern zusammen.
Erweitern, ja.
Und und jetzt versuchen wir eine Serie regional machen vor Europa in Portugal, auch mit Handkräften und mit schöner Technik und in ein Dorf, wo geschützt vor der UNESCO ist, weil sie eine super coole Art zum Brennen haben und ein bisschen, wir wollten, ich erzähle so viel jetzt, oder?
Nein,
nicht mehr Teil von der, okay. Ja, und wir versuchen ein bisschen wie eine Brücke zwischen Technologie und Tradition machen. Ja. Mit Hi-Fi und Akustik kommen aus Dänemark und wir sind hier irgendwie in einem Mittelpunkt.
Bremen ist der Mittelpunkt, finde ich super. Bremen ist immer der Mittelpunkt von der Welt.
Genau.
So wie alle Wege führen nach Rom. Ja, vielleicht kannst du mal erklären, tatsächlich, was deine Kunst ist, weil ich glaube, es ist ein sehr breiter Begriff. Und,
ich habe angefangen vor ein paar Jahren, nachdem ich sozusagen unausgelastet war durch die Schauspielaktivität. Das ist ja immer sozusagen, man ist als Schauspieler ein Werkzeug und ist im Grunde genommen jemand, der für andere Leute, für Projekte etwas macht. Und ich hatte immer das Bedürfnis, selber etwas zu erschaffen. Also nicht nur Figuren zu erschaffen, sondern auch Kunst zu erschaffen. Und ich hatte vor 4 oder 5 Jahren in Hamburg angefangen, in einem riesengroßen Atelier und habe dann peu à peu zuerst Möbel hergestellt. In Kleinserie, ich habe Sideboards hergestellt und die auch verkaufen können und wollte mich dann sozusagen ein bisschen weiter in die Materie hinein entwickeln, mit verschiedenen Materialien ausprobieren und gucken, wohin die Reise geht. Die Reise ging aber leider dahingehend, dass das Haus abgerissen worden ist und ich dann sozusagen von Hamburg nach Bremen gezogen bin und euch dann kennengelernt habe.
Bremen, der Mittelpunkt ist natürlich der Welt.
Ja, ja, so ja, ist es, genau so wie du schon gesagt hast. Und die Gott sei Dank die Möglichkeit gehabt habe, dann in der Falkenstraße mich zu verwirklichen und habe dann mit verschiedenen Materialien versucht zu arbeiten. Unter anderem mit Beton, mit Metall. Ich bin Autodidakt, ich habe keinen Master, ich habe, was das betrifft, keine Lehre gemacht. Und habe niemanden irgendwie über die Schultern geguckt und muss dann sozusagen peu à peu mich in die Materialien und in die Arbeit sozusagen hinein manövrieren. Ich habe mir das Schweißen selber beigebracht und all die ganzen anderen Sachen. Das war natürlich sehr kostenintensiv und auch viele Sachen sind im Müll gelandet, aber das ist nun mal der, das ist nun mal, glaube ich, der...
Aber wie kam es? Also ich meine...
Es ist schwierig zu erklären, was in dem Kopf eines Künstlers abgeht. Ich habe bestimmte Vorstellungen, meine Schublade, sage ich immer, ist voller Ideen und was ich gerne mag, sind großflächige Sachen. Also ich mache mir immer nie Gedanken darüber, ob meine Kunstwerke durch eine Tür passen. Das mache ich dann immer.
Haben wir auch festgestellt,
dann müssen die gewisse Türen ausgehebelt werden oder weggeflext werden. Ich arbeite gerne mit Installationen, um deine Frage zu beantworten, mit Objekten. Ich arbeite gerade mit Concrete, mit Beton und es ist schwierig bei mir eine Linie, einen roten Faden zu suchen oder zu finden, weil ich durch irgendwelche Sachen inspiriert werde oder mir Kreativität von irgendwelchen Sachen herhole und dann in meinem Gehirn passieren Dinge, die ich nicht nachvollziehen kann und dann bin ich im Atelier und sage, das muss ich produzieren und so läuft das halt. Also ich bin sehr optischer Typ, also mich überwältigen Dinge, die schwer mit Wörtern zu beschreiben sind. Also versuche ich dann gewisse Sachen, die es natürlich schon gibt, oftmals. Jeder Künstler erfindet das Rad nicht neu, sondern jeder Künstler ist im Grunde genommen ein Ventil von einem etwas anderen. Ja. Und ich versuche das halt neu zu interpretieren und das ist sozusagen mein Weg. Und ich finde immer wieder neue Materialien und neue Gegebenheiten, die ich dann sozusagen reproduzieren möchte.
Ja.
So würde ich das im Moment beschreiben. Ich habe das Bedürfnis, immer an 5, 6 Werken gleichzeitig zu arbeiten. Das ist immer ganz, ganz wichtig bei mir. Sonst wird mir nicht langweilig, aber ich habe dann... Wenn ich irgendwann die Schnauze voll habe, mit Holz zu arbeiten, dann wende ich mich um und arbeite dann mit Metall weiter.
Ja.
Und so, das ist so ein, ich glaube, so ein Prozedere, in den ich mich langsam eingegroovt habe, wo ich sage, das ist die beste Art zu arbeiten für mich.
Könnt ihr das auch nachvollziehen, so die Idee, so von wo das so von Schauspieler über Kunst, Handwerk?
Ja, das wollte ich gerade nachfragen, so wie. Ja, okay, du hast mehr oder weniger gesagt, wie du darauf gekommen bist, aber wie bist du konkret auf jetzt Beton zum Beispiel so gekommen? Also hast du irgendeine Inspiration
gehabt? Also Schauspiel ist ja, ich verstehe, Schauspiel ist ja immer so weisungsgebunden. Wir wollen dann den und den haben und dann spielst du das und das ist auch wunderbar und so, aber innerlich war es bei mir schon immer so. Leider kristallisiert sich das erst mit einem bestimmten Alter, dass du sagst, du hast Interesse, Kunst zu produzieren. Du interessierst dich für Kunst. Da passiert irgendetwas. Du gehst durch Museen oder durch Galerien und du sagst, dass da passiert irgendetwas. Du hast das Bedürfnis, etwas zu schaffen. Und bei Beton ist es zum Beispiel so, dass das ist sehr merkwürdig, weil das dir erst viel später klar wird, dass du sagst, mit diesem Material hast du immer eine Verbindung gehabt. Du hast immer irgendwie etwas, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, das ist nichts Sexuelles oder so, aber du hast eine gewisse Passion da. Also du siehst das Material und denkst, wow. Also zum Beispiel Sichtbeton, das ist Beton in einer Architektur, das zum Beispiel sichtbar sein soll, aber ganz anders konstruiert wird als zum Beispiel Beton, das nicht sichtbar ist. Und dann sagst du dir, Alter, mit diesem Material könntest du was ganz anderes machen. Und so entsteht dann irgendwann eine Idee, wo du sagst, ja, sabbel nicht, mach am besten. Weil wenn du den ganzen Tag darüber sabbelst, dann bist du letztendlich genauso wie 100.000 andere Menschen auch, die davon die ganze Zeit nur reden, etwas zu machen. Also habe ich angefangen, Beton zu gießen. Habe dann schnell gemerkt, oh, das sieht aber überhaupt nicht so aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Und so komme ich langsam in die Materie rein. Natürlich, weil ich sagte, Autodidakt ist es oftmals so, dass ich natürlich viel abgucken muss. YouTube-Videos, Tutorials, wer macht wie, was, wo, wie kriege ich das Ergebnis hin, das ich eigentlich haben möchte. Und das ist natürlich nicht einfach, weil viele Sachen in dem Bereich natürlich auch zurückgehalten werden, ist ja logisch. So versuche ich peu à peu reinzukommen in die Materie. Mhm. Hat das deine Frage beantwortet? So. Mhm. Also es ist oftmals so, dass ich auch etwas sehe, was aus Holz ist und dann denke ich mir, wow, das könnte man noch in einem anderen Material machen. Wo andere Leute dann wiederum sagen, die davon Ahnung haben, das geht nicht. Und das ist etwas, was mich total anspornt. Dieses Wort, das geht nicht, ist für mich gleichbedeutend wie, das hat noch nie jemand gemacht, also mache ich das erst recht. So, weißt du, ich zeig dir, wie das geht, so nach dem Motto. Das ist so eine gewisse Sturheit, ne?
Ja. So. Gewisse Grenzen auch überwinden.
Eigentlich. Unbedingt, also. Unbedingt, weil das Kopieren von Kunst oder das Nachmachen von gewissen Gütern oder Produkten ist für mich langweilig, weil, wie gesagt, ich erfinde das Rad nicht neu, aber ich habe eine gewisse visuelle Idee und die muss ich dann umsetzen und ich bin von mir derbe überzeugt. Also das Selbstbewusstsein ist, ich glaube, das muss auch so sein. Sonst, wenn du die ganze Zeit Zweifel hast, dann kommst du nicht weiter. Ne? Irgendwann musst du sagen, ich mache das jetzt und ich bin von mir überzeugt, dass ich das mache. Es ist alles zum Scheitern verurteilt. Von 100 Künstlern werden 90 nie davon leben können. Das ist immer da, das Bewusstsein. Das ist in allen Bereichen so. Sich durchzusetzen ist ganz, ganz schwierig. Aber wenn du es nicht versuchst, hast du sowieso schon verloren.
Ich wusste nicht, ob ich das ansprechen würde, weil es voll unromantisch ist. Aber genau die Frage kam mir jetzt auch so, wie finanziert sich das? Also so, rentiert sich das oder machst du noch irgendwas anderes oder geben dir Leute da voll
viel Kohle für? Gute Frage, weil die ganzen Materialien und das ganze Equipment ist sehr, sehr kostenintensiv, sehr teuer und sehr viel wird in den Müll geschmissen, weil ich natürlich der größte Kritiker meiner Arbeit bin, aber dafür mache ich halt, ich verdiene woanders Geld. Ne? Es ist halt so, dass ich das, was ich verdiene, in meine Kunst investiere und ich denke mal perspektivisch, vielleicht verdiene ich damit irgendwann Geld, aber das ist nie der Motor. Das sollte auch nie der Motor eines Künstlers sein, dass er sagt, ich mache jetzt etwas und damit werde ich reich. Das funktioniert in den meisten Fällen nicht. Also da muss man auch nicht mal gebildet sein oder Biografien lesen. Ist immer die Leidenschaft. Das Primäre ist die Leidenschaft dahinter. Und wenn du Glück hast, teil diese Leidenschaft andere Leute mit dir und dann Step by Step, wenn du Leute hast wie Marc oder Hashem, die dich dann unterstützen in deinem Vorhaben, dann kommst du in andere Bereiche, wo du dann vielleicht auch irgendwann deine Kunst verkaufen kannst. Aber der Motor ist immer Inspiration und Liebe zu dem, was du machst.
Ich glaube auch, was wichtig ist dabei, dass man auch verschiedene Entwicklungsstufen hat. Also du bist ja so voll der Kreativ-Typ und bist so in der Phase, wo du einfach die Sachen komplett ausprobierst, weil Learning by Doing halt.
Natürlich.
Und dann irgendwann so schaust. Ihr habt es ja anders. Ihr habt ja eigentlich, glaube ich, das Ganze über das Internet erstmal festgestellt, dass es sowas gibt und dann daraus übernommen, oder?
Es war so, dass Jurek irgendwann ankam und er wollte halt selber einen Teppich haben und hat das bei einem Künstler gesehen. Ja. So, und dann meinte er zu mir, ja, ich wollte es eigentlich unbedingt mal selber machen. Und danach kam dann diese Inspiration, wie funktioniert das? Also dann hat er die Videos gesehen im Netz und meinte so, voll geil, das müssen wir unbedingt mal machen. Aber dann blieb das auch erstmal kurz stehen. Also es war ja dieses Ideen aussprechen, aber nicht wirklich verwirklichen. So. Ja. Und dann irgendwann war er so, irgendwie, ich glaube 2 Monate später, wir saßen dann vorm Rechner, wir bestellen das, also er bestellt das jetzt eben einmal alles. Und dann mussten wir, glaube ich, auch 2 Monate warten, bis wir unsere Materialien so zusammen hatten oder einen Monat. Ja. Weil das ist halt immer der Prozess bei uns, diese Materialitäten gibt es, also die gibt es, aber nicht in unserem lokalen Raum. Wir haben auch
was ist das überhaupt für Material eigentlich?
Also, Wir haben eine Pistole, also eine...
Also keine echte, keine Schusspistole.
Ne, genau, eine Pistole, okay, mit der man Stoff einwehen kann und einschießen kann. Und dann gibt es aber auch so das Grundmaterial, wo man den Stoff reinschießt, also diesen Stoff. Und die ganzen Materialitäten, ich meine, so Stoffknäuel kann man kaufen, das ist nicht das Problem. Wir fingen an, mit aus dem Laden uns das quasi zu holen. Und das waren aber so ganz kleine Knäuel nur. Da haben wir vielleicht 3-4 Linien gezogen, dann war der Stoff schon leer. Also, da mussten wir schon in der größeren Dimension endlich irgendwie was finden. Wir sind immer noch auch weiter auf der Suche nach guten Materialien, die wir finden können.
Genau, wenn jemanden kennt, der gute Wolle hat für einen guten Preis.
Ist das mit Wolle? Ganz normale Wolle wirklich im Endeffekt? Also, oder?
Ja, zur Zeit machen wir's
wir so, probieren wir so durchs Material so ein bisschen.
Genau. Wir haben jetzt zum Beispiel jetzt auch schon gesehen, so Alpaka-Wolle auch super interessant. Also, dass man da jetzt mal rumprobiert. Und vielleicht auch, also mir ist es sehr wichtig, dass das vielleicht der Fußabdruck so niedrig wie möglich gehalten wird, dass man hier lokal irgendwas bekommt und in Verhandlungen gehen kann. So. Aber das ist jetzt alles so der Prozess des Probierens. Also Dinge bauen, wegwerfen. Ja. Wir haben unseren ersten Rahmen gebaut, super klein. Jetzt haben wir den größeren Rahmen gebaut aus massiverem Holz, das nicht splittert. Und man ist so super auch stolz drauf, das dann in der großen Version vor sich zu sehen, aus dem Kleinen ins Größere zu gehen.
Ihr habt extra so einen Rahmen dafür, ne? Für diesen.
Wir sind jetzt vom Fichtenholz zum Douglasienholz gewechselt, weil es.
Ich habe keine Ahnung, was es bedeutet, aber ich finde es gut an.
Es ist halt einfach massiveres Holz,
massiveres das
wetterbeständig, also wetterbeständig ist. Cool. Wird eigentlich auch im Bau so für Außenbereich benutzt, genau. So, das ist so unser Prozess des Machens. Also ich weiß nicht, als du das vom Schaffen zum Beispiel gerade erschaffen erzählt hattest, ist es sehr interessant, weil du hast eine Idee und bei mir ist es immer so ein, ich habe eigentlich gar keinen Plan, was ich gerade tue. Es ist einfach ein Bauchgefühl und irgendwie funktioniert es am Ende. So. Ja. Wir haben jetzt diesen Rahmen gebaut und haben oben und unten die Streben länger gelassen, weil, und glücklicherweise haben wir das getan, dadurch konnten wir halt noch quasi Winkel noch reinbringen, damit der Rahmen überhaupt auch Stabilität nach links und rechts hatte. So. Das haben wir gar nicht gewusst. Wir haben es einfach gemacht und gedacht, ja, es passt
aus den Resten dann noch irgendwie dir diese Winkel dann zusammengeschustert irgendwie und das sieht jetzt eigentlich ganz geil aus, finden wir, glaube ich.
Also aus Intuition ist es ein professionelles Gerät geworden sozusagen am Ende.
Ja, keine Ahnung, wir waren so jetzt das zweite Mal deswegen im Baumarkt so und beide Male haben wir uns vorher irgendwie so einen Plan gemacht, was brauchen wir auf jeden Fall und dann aber doch noch gemerkt, okay, nee, das ist doch, also wenn man dann das, keine Ahnung, die Nägel oder so in der Hand hat, merkt man doch so, ja, okay, es müssen doch eigentlich andere sein und so und dann hat es irgendwie bis jetzt ganz gut geklappt so.
Ja, aber habt ihr so, sage ich mal, also bei Kunst kann ich mir schwieriger vorstellen, weil es ist ja individuell, je nach der Herstellungsart, habt ihr so einen Austausch? Person gehabt, gesucht oder sowas online oder keine Ahnung was, so hey.
Das kommt auch noch dazu, also ich meine, eigentlich ist es gar nicht so weit weg, weil wir halt auch, ja gut, so ne, die Grundmaterialien so, was sollte man besser nehmen, welche Stoffe gehen sofort kaputt und so weiter, mussten wir uns schon informieren. Da gibt es auch so auf der ganzen Welt so eine relativ kleine Community so, in Deutschland auch echt sehr, sehr klein. Da hat man sich dann auch so mit ein paar YouTube-Videos so ein bisschen Wissen angeeignet, aber ehrlich gesagt, auch echt so locker 70% Learning by Doing mäßig.
Ja.
Ja, kann man so sagen.
Mega cool. Bei dir ist ja Learning by Doing ist ja schon passé. Ist ja, bei dir ist ja Optimierung und eher, was hast du vorhin gesagt? Qualitätsprüfung.
Qualitätsprüfung, ne? Machen wir hier.
Ja, genau.
Aber es war auch Learning by Doing. Der erste Konzept war, ja, ich habe schon lange mit diesem Projekt gearbeitet oder angefangen. Und der erste war ein bisschen wie ein Töpfer kennenlernen, die konnte einen Topf für uns machen und dann versuchen mit der Lautsprecher, die wir um die Ecke gekauft haben, ein bisschen wie Konrad oder sowas.
Ihr habt Lautsprecher gekauft, ihr habt den Topf reingetan.
Genau,
das war's.
Das war's, das erste Foto oder Konzept als, ein bisschen wie Konzept.
Ja.
Und seitdem sind schon viele Jahre passiert, 12 ungefähr, glaube ich. Und ist für mich auch interessant zu sagen, dass eigentlich ich komme auch von der Künstlerbereich. Ich habe Foto Design studiert und auch Bildbearbeiterei und ich habe auch ganz viele verschiedene Sachen gemacht in meinem ganzen Leben. Dokumentarfilm gemacht, interaktiv Dokumentarfilm gemacht, Videos, Ausstellung, kennst du schon meine Fotoarbeit auch, die auch ziemlich kompliziert ist in der Technik. Und ich habe auch mit verschiedenen Materialien probiert und Konzepte rausgeschmissen irgendwie. Und mit der Lautsprecher ist passiert, dass ich als Konzept, viele Leute haben gefragt, wie das kann funktionieren, wie konnte der Klang sein. Oder einfach, sie haben gefragt, oder sie wollten eigentlich das haben, weil ja, als Konzept ist ein bisschen komisch. Ich meine, es gibt nicht so, es gab sowas gar nicht.
Ich beschreibe mal kurz. Also, ja. Euer Lautsprecher sehen ja aus wie eigentlich Vasen, sind das?
Ja, so,
so, so ähnlich wie Vasen, sehr runde, ja, genau. Form. Ist ja nicht gang und gäbe eigentlich normalerweise, dass man Lautsprecher so eine runde, genau, Form hat.
Aber, das Konzept war, dass ich habe, oder der Anfang war, dass ich habe Design studiert.
Ja.
Produktdesign. Und ich habe in der Uni, ja, in Lateinamerika, viele gucken nach oben, um, ja, die Ästhetik zu finden, oder Lifestyle, oder Konzepte, weißt, ja, du, die folgen ganz viel. Eigentlich, das ist etwas, diese Kolonisierung,
ja,
ist immer noch da. Weißt du, zum Beispiel Taschen oder ganz viele Bücher über Kunst sind hier gedruckt. Ja. Die kaufen das in der Süd und die denken, so ist das Leben, weißt du? So ist der Kunst, so ist der Design, so ist alles, okay, weißt du? Musik ist genau dasselbe, passiert genau dasselbe hier mit der Rockmusik zum Beispiel.
Ja.
Und woher kommt der Rockmusik, weißt du? Es ist ein bisschen wie immer gucken Filme und in diese Art oder alle Inspirationen oder keine Ahnung, Hipster-Konzepte oder Punk in Chile sind alle noch Punker, Punk als in London zum Beispiel. Ja, weil wie, ja, weißt du, ein bisschen wie, es gibt immer diese Sachen, dass ich möchte wie der andere sein.
Ja.
Und in Kunst und Design passiert genau dasselbe. Und sogar alle meine Uni, viele haben für die neuen Projekte englische Namen gegeben, weil sie wollten irgendwie ein Teil von
cool
diesem,
ja, Branding, das heißt.
Branding, ja, weißt, ja, du, genau, und ich dachte, ja, das geht gar nicht mehr. Es ist ein bisschen wie, wir haben so viele coole Sachen, wir haben so viele, mhm, coole Ästhetik, die Leute lieben unsere Kultur, ja, aber trotzdem, ein Designer muss ein bisschen schöne rote Brillen, mhm, benutzen, weil er ein Designer ist. Das ist voll Quatsch. Und ich, ja, wollte gucken, was konnte ich mit unseren Materialien, mit unserer Industrie, weil Chile ist eine Verkauf nur Naturalressource,
mhm,
also es gibt keine Industrie, wir bauen nichts, wir kaufen alles draußen. Und alle die Leute, die früher die Sachen vor uns gemacht haben, alle Bergmann, wie sagt man das? Artisan? Die Artisans?
Die Werkstätten, Werkhändler?
Weißt du, was ich meine?
Ja.
Sie konnten nicht mehr produzieren, weil sie konnten nicht mit Produkten aus China, Plastik
konkurrieren.
Mhm.
Ja.
Und deswegen Kultur, Traditionen, alle geht nach unten. Und ich, ja, dachte, wir müssen etwas damit machen. Und ich habe mehrere Projekte gemacht in diese Richtung.
Ja.
Ein bisschen wie, und ich habe auf keinen Fall Englisch den Namen gegeben, sondern ich habe auch Namen von der Ort oder von der Language von uns. Und ich wollte eigentlich unser Design machen mit unserer eigenen Sprache. Mhm. Das war das Originalkonzept. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, das könnte ein Lautsprecher von uns sein. Weißt du, ein bisschen, ja, ich wollte eigentlich Technologie mit Tradition verknüpfen. Ich wollte, mhm, nicht nur zum Beispiel einen Stuhl machen oder was. Das sind einfache Sachen. Eine Lampe, egal was, und eine Lampe drin und ist eine Lampe. Ich wollte, ja, etwas kompliziert machen. Etwas, die für die Leute, junge Leute zum Beispiel, sie gucken und sagen, guck mal, sowas möchte ich auch weitermachen, weißt du?
Ja.
Und ich dachte, der Töpferort, es gibt nach unten, der Töpferdorf in Chile, es gibt, mhm, weniger und weniger Leute, haben Interesse, und ich wollte auch immer mit diesem Material arbeiten. Weil das gesagt hat, ein bisschen wie diese, wie schaffe ich etwas damit? Und dann dachte ich, guck mal, vielleicht können wir ein Lautsprecher für uns machen. Und eigentlich, ich wollte nicht ein super Designer sein, die sagt, okay, dann müssen wir, das für mich ist Dekoration. Wie sagt, ja, man das, Dekoration? Schmuck, ja, weißt du? Ja. Ich finde das scheiße. Das ist ein bisschen, was Balthasar gesagt hat, dass er mag den Beton, wenn du das sehen kannst. Ich, ja, glaube, diese Architektur heißt konkret Architektur. Weißt du, die Leute, die sagen, wir müssen das nicht malen oder alle diese Rohe. Es gibt, ja, Leute, die haben gesagt, guck mal, so ist das, die andere Sache ist Schmuck.
Ja.
Weißt du, und wir sind hier nicht zum Schmucken. Das ist das Material für sich selbst.
Mhm.
Und ich wollte etwas Ähnliches machen, aber und deswegen, diese Form, die unser Lautsprecher hat, eigentlich ist eine Form, die früher, es gab einen Geist in alle Häuser, weil wurde benutzt, um Wasser zu sammeln.
Ja.
Weißt du, ein bisschen wie Regenwasser.
Ja.
Und ich dachte, guck mal, das passt, pum, pum. Ich habe ein paar Fotos gemacht, ein paar Prototypen gemacht und ich habe das von einem ganz bekannten Magazin geschickt. Das war vor 12 Jahren ungefähr. Und ich war in der ersten Seite. Und seitdem, keine Ahnung, diese Zeit war richtig verrückt. Ich habe hunderte E-Mails gekriegt von verschiedenen Leuten. Cool. Dann, aber das war, wie gesagt, Konrad, ein Töpfer zusammen. Und dann ich dachte, das kann ich nicht machen. Ich habe ganz viele Sachen in dieser Zeit gemacht. Auch Kunst, auch Videos, verschiedene Sachen. Andere lernen, Jung.
Ich möchte nicht alles möglich ausprobiert.
Sozusagen. Genau, aber ich wollte auch nicht ein bisschen wie, okay, ich banke mit deinem Startup und mit deinem ich konnte nicht aus Lateinamerika ganz und nicht sagen, ich mache ein High-Price-Laufprojekt. Das geht gar nicht. Es gibt keine Experten da.
Ja.
Weißt du? Und dann viele Jahre sind nochmal passiert, also wie sagen wir das? Und ich habe viele Sachen gemacht. Und dann irgendwann habe ich nochmal 100, nach 5 Jahren, habe ich noch 100 E-Mails gekriegt. Und das war, weil jemand hat auch in einem Magazin, eine Reportage gemacht über den coolsten Lausbecher.
Ja.
Und hat ein Foto von unserem Projekt, erstes Projekt gefunden und einfach gezeigt. Und ja, dann haben wir nochmal ganz viele E-Mails gekriegt und wir haben mit Felina gedacht, weißt du, vielleicht müssen wir schon in dieses Projekt konzentrieren. Obwohl wir wussten, wie kompliziert das sein konnte, weißt du, ein bisschen Akustik, elektronisch. Und wir haben sofort angefangen mit einem Aktivlausbecher. Nicht mit ein bisschen wie passiv, sondern wir wollten etwas ernst machen. Und das hat auch lange gedauert. Aber ich habe auch ganz viel Glück gehabt. Ich habe verschiedene Forderungen gekriegt, ungefähr 6 oder 7 von verschiedenen Orten.
Cool.
Und jetzt, genau, ist ein bisschen die Zeit ist ein bisschen komisch. Wir haben in Chile gewohnt vor dieser ersten Serie. Dann haben wir ein Stipendium in Dänemark gewonnen, wo wir die Akustik mit Bang Olufsen entwickelt haben. Nicht schlecht. Und dann haben wir mit diesen Leuten gearbeitet, sie haben uns unterstützt und wir haben fast dort geblieben, aber sie sind fast geblieben. Und wir dachten, für unsere Kinder ist es ein bisschen kompliziert vielleicht, sie sprechen schon Dänisch, aber wir dachten, okay, wir müssen eine feste Füße irgendwo finden und dann ständig machen. Und haben wir mit der Produktion in Portugal angefangen, weil wir eigentlich unser langfristiges Konzept ist, ja genau, regional produzieren, wo es gibt Töpfermeister oder es gibt diese Technik, wo auch in der gleichen Situation wie in Chile gegangen ist, weil so ein bisschen wie nach unten irgendwie. Ja. Und dann haben wir gesucht in Europa, wo finden wir diese Leute, die ganz cool arbeiten können, UNESCO, bla bla bla, haben wir diese Leute aus Portugal. Aber ja, und jetzt sind wir in dem Prozess von unserer zweiten Serie mit neuen Amplifier, mit neuer Akustik und mit alles Neues.
Nice.
Aber wenn das funktioniert, wir wurden schon eingeladen, um dieses Konzept woanders machen.
Also einen neuen Standort dann?
Genau.
Also nicht mehr Portugal, sondern
Mexiko,
Japan oder Mexiko, Indien.
Indien auch.
Wow.
Zum Beispiel dort mit den Leuten aus, genau die gleiche Sache, super einfach, es ist ein bisschen wie Ästhetik von der Bassen oder von der, nicht der Bassen, von der Töpfermeister suchen, von dem Ort ganz besonders gucken. Materialien, wir benutzen auch Holz und Kork und Leder, weißt du? Wir versuchen die Materialien von dem Ort, die ein bisschen ein Spiegel von der Kultur sein könnte. Und dort ein High-Five-Lausbecher machen. Damit können wir in der Region ein bisschen auch konkurrieren. Sagen zum Beispiel, unser Klang ist genauso gut wie, oder viel mehr als ein Bose oder sowas, aber wir machen, wie wir gehen in diese Richtung.
Ja, mega cool. Ihr habt ja irgendwie damit irgendwelche Grenzen, sage ich mal, so überschritten, die auch von anderen Leuten wahrgenommen worden sind. Also was du meintest mit Tradition und Innovation und sowas. Irgendwie bei euch ist ja auch so ein ähnliches Ding, ne? Im Endeffekt, also mit dem Teppich. Also ich finde das interessant halt, weil man halt Ressource hat, so irgendwas Traditionelles, Teppiche. Also ne, da gibt es, glaube ich, kulturell keine Ahnung wie viele Bücher drüber. Und dann noch die... Das, also die Innovation dahinter mit, also mit der, wie heißt die Pistole? Hat die einen Namen? Oder?
Drifting Gun.
Genau. Ja, oder so, ne? Ja. So irgendwie daraus, was denkt ihr auch, dass ihr irgendwann so in dem Muster so...
Das ist ein interessanter Ansatz irgendwie, ne? So in anderen Ländern, wo das noch richtig traditionell... Ich habe ja vorhin auch gemeint, so ich, oder du auch in Indien oder so, wo das Teppichweben irgendwie noch ein bisschen sehr viel traditioneller ist so. Finde ich eigentlich auch ganz cool. So. Aber deswegen interessiert mich auch, wie kommuniziert ihr denn da untereinander? Also ich kann mir halt vorstellen, dass es auch mit viel Schwierigkeiten verbunden ist, wenn man da mit Leuten aus Indien kommunizieren muss, mit Leuten aus Portugal und du bist hier in Bremen. So. Wie macht ihr, dass das alles läuft? So?
Ja, eigentlich ist es...
Oder sind das alles so
eigene... Es gibt ganz viele Sachen hinten. Zum Beispiel... Wir arbeiten schon lange in diesem Projekt. In Chile wurde war super erfolgreich. Ich meine, es ist unser Projekt super bekannt. Und, aber ich glaube mehr, weil niemand denkt, dass sowas in Chile geschafft sein könnte, weißt du?
Ja.
Und das ist einfach, und deswegen zum Beispiel für uns zu anderen, weil wir haben schon etwas, wir haben ein Konzept, ein Projekt, die ganz klar ist. Ich meine, in unserer Website, wir waren in vielen Magazinen und bla bla, und wenn wir neue Leute erreichen zusammen, wir können das zeigen und sie haben auch Lust, weißt du? Es ist ein bisschen wie Motivation mehr als etwas anderes.
Mhm.
Und zum Beispiel diese mit Mexiko und Indien ist, weil wir letzte Zeit haben wir ganz viele Leute in einem Workshop auch, und es gab Leute, die auch ein bisschen nachhaltig Projekte gemacht haben, und sie haben gesagt, guck mal, hier haben wir eine super coole Tradition, Kulturerbe, oder in diese Ort passt genau, es ist ein bisschen in diese Richtung gehen. Und vielleicht müssen wir auch in der Zukunft mehr Partner suchen. Nicht nur, dass wir kontrollieren alles. Das ist nicht die Idee. Die Idee ist ein bisschen wie, ja, wie gesagt, ein bisschen wie Guerra de Guerillas machen. Kennst du dieses Konzept? Nee. Guerra de Guerillas? Nee?
Guerillas kenne ich, aber ich weiß nicht, was das ist.
Guerra de Guerillas, ich finde dieses Konzept ganz interessant. Zum Beispiel, der einzige vier, glaube ich, Kampfkriege, die USA verloren hat, war gegen Leute, die nicht organisiert waren.
Weißt Ach so, das ja, ist, ja, so, so Guerilla-Kämpfe, das heißt so ein bisschen mehr Untergrund.
Und eine Vietnam, Afghanistan,
ja.
Kuba, weißt du, wo alle Leute sind
unorganisiert. Ich finde den Turn zum Krieg gerade mega interessant, aber ich weiß
nicht. Ja, aber weißt du, was ich meine? Ja, zum Beispiel, wir versuchen etwas endlich. Ein bisschen wie, es gibt eine Industrie, die ganz so ist, die produzieren fast alles in China oder Südasien,
ja.
Und es gibt eine Art, industrielle Produkte machen oder diese elektrische, wie sagt man das, Consumer Electronics.
Yeah.
Und wie sagen, guck mal, kann man auch von der anderen Richtung kommen, weil so die Industrie hat alle die andere, die Erbe, die kulturelle Erbe kaputt gemacht. Das ist, geht in diese Richtung. Es ist so.
Das andere ist ein großes System eigentlich sozusagen, was bis zu Mikro
kann man,
optimiert
kann man
wird
und gar das andere sagen,
sind 1000 Barasas, die irgendwie klarkommen und
ja, geht ja nicht mehr. Du kannst mit diesen Leuten nicht einen Kampf anfangen. Aber ja, wenn wir versuchen ein bisschen wie kleines
Samen. Sorry, dass ich eingezogen habe.
Nee, alles gut. Ich verstehe, das ist sehr interessant. Da ist der große Kapitalist, der sozusagen die ganze Welt ausbeutet und ausstaffiert mit seinen Produkten. Und dann gibt es einzelne Faktoren, die sagen, wir können das auch, wir untergraben euch sozusagen auf eine andere Art und Weise. Aber da ist auch ein Konzept hinter, ja, weil wir sozusagen, wie Pablo schon sagte, das mit Kultur verbinden. Das heißt, die Materialien, das hat alles irgendwie eine Geschichte. Der Ton kommt von daher und dann kommen die einzelnen Bauteile kommen dann sozusagen und das wird dann halt unterstützt und das ist dann punktuell auf der ganzen Welt irgendwie verteilt, wo jeder seine Einzelteile irgendwann zusammenbringt und Pablo und Co. setzen das halt zusammen. Das hat eine Seele.
Ja.
Das ist halt, hat eine Seele, weil die Sachen sehr, sehr individuell, weil die Teile sozusagen individuell geschaffen worden sind. Vor allen Dingen aus Hand und nicht aus Maschinen.
Ja.
Und natürlich kann China sich das angucken und das in millionenfachweise irgendwie nachproduzieren. Aber ich glaube, die Zukunft liegt darin, dass man sozusagen diesen Weg geht und sagt, irgendwie, wie unterstützen wir Leute, die nachhaltig sind, die sozusagen kleine Familienbetriebe. Ich war öfters in Indien, da findest du alles. Also die Inder sagen, sag du mir, was ich produzieren soll. Und dann gehst du in die kleine Werkstatt und du denkst dir, hier willst du das produzieren? Also es ist so halb so groß wie dieser Raum, aber sie machen Dinge, wo du einfach nur ratlos daneben stehst und der macht dir alle halt alles, ja, irgendwie so. Und das ist ein schöner Weg, das zu verfolgen, weil der Große, wie du schon sagtest, der produziert alles, aber der tötet auch alles. Also der tötet die ganzen kleinen Firmen, die sozusagen mitschwimmen wollen oder ein kleines Stück vom Kuchen auch haben wollen.
Ja.
Ne?
Ja,
das ist ein schönes Konzept.
Ich denke auch, das ist
antikapitalistisch.
Ja, es ist ein bisschen. Für mich wäre ideal, dass alle können mit seinem Talent und Erbe gut lernen. Weißt du, ich möchte nicht ein bisschen die Bücher sagen, super mehr als vertreten.
Ja.
Weißt du, weil wir versuchen auch ein bisschen mit der Zeit, wir hatten einen Preis zum Beispiel und ist ein bisschen größer geworden, weil der Klang ist viel, viel besser und auch weil es gibt so viel Stunden da. Ja. So viele Zeit, es gibt so viele Leute, Hände, Materialien, die zusammen, weißt du, es ist ein bisschen wie, Und wir möchten das alle zum Beispiel können weitermachen. Oder kommen neue junge Leute und sagen, guck mal, ich möchte das auch machen. Und das hat zum Beispiel in Chile schon passiert, weißt du? Ja. Und das ist ein bisschen, dann sagen wir, okay, wir müssen nicht nur so in de Loch gehen. Es gibt eine Art, und das ist meine, ja, und das ist ein bisschen unsere Konzepte, ein bisschen das, ja.
Es ist natürlich schön, wenn man mit seinem Produkt, ob Teppiche oder Lautsprecher, natürlich auch, ich sag mal so, Familien unterstützt oder kleine Betriebe unterstützt, als das irgendwie in eine Hand zu geben, an einen Großkonzern, der im Grunde genommen alles sozusagen fertig produziert, dann nur noch abgibt und die nur noch zusammenfügen, weil das können ja viele Leute. Aber Pablo sagt, in Portugal, in Mexiko, das ist schon schön und dadurch unterstützt er auch natürlich Familien und kleine Leute, die es dringender nötiger haben als ein Großunternehmen. Weil für ein Großunternehmen ist das irgendwie ein kleiner Auftrag, der vielleicht gar nicht ernst genommen wird. So, das ist ein richtiger Weg, das ist ein schöner Weg.
Und diese Leute sind super stolz auch, das ist total cool, weißt du, sie machen etwas total anderes. Ein bisschen wie, weißt du, wenn du machst zum Beispiel Teller oder nur welche, und dann kommen die anderen mit den großen Autos oder sowas, ein bisschen die kaufen. Es ist ein bisschen wie etwas anderes. Wenn du sie sagen, sie machen zum Beispiel diese Lautsprecher, die in Chile ganz bekannt sind, zum Beispiel, sie sind super stolz und sie sagen, guck mal, weißt du, es ist ein bisschen wie, was passiert mit dem Selbstbewusstsein von den Leuten, ist total, total anders. Mhm. Weißt du? Und das ist etwas, das kompliziert zu kriegen von diesem Handwerk irgendwie. Mhm. Weißt du? Und das ist die Sache, es gibt nicht nur die Kapitalistischen, die hier sind und sagen zum Beispiel, ich kaufe hier, verkaufe euch, ganz steuern und das, so mache ich mein Geld. Und die Leute, die richtig arbeiten und Tradition unterstützen oder halten oder bla bla, müssen sagen, wie sind die Armen. Weißt du, in diese Richtung gehen wir ganz schlecht und das ist ganz klar für alle.
Man muss bei dieser Geschichte nur aufpassen, dass man, wenn man irgendwann wächst, was man jedem eigentlich gönnt, im Teppichbereich wie im Lautsprecherbereich, dass man dann irgendwann nicht selber so wird wie die großen Firmen, die man eigentlich bekämpfen will, weil ich glaube, es gibt einen gewissen Automatismus, dass wenn du irgendwann so groß bist und so eine große Abnahme hast und so viel bestellt wird, dass du irgendwann auch outsourcen musst und dass du dann irgendwann selber am Drücken bist und sagst, ja, für $10 geht das nicht, du musst halt für $5 machen, weil wir müssen mit unserem Preis runter und dann bist du auch am Drücken. Das ist eine Gefahr, die ich sehe, wenn man irgendwann groß ist, dass man so ähnlich wird zu denen, die man eigentlich bekämpfen wollte. Weißt du, was ich meine? Also du wirst dann irgendwann selber, weil du natürlich auf Kosten aufpassen musst, auf Margen aufpassen musst, wo kann ich am besten das Material holen, und natürlich ist auch ein Fokus das Kapital. Wenn einer sagt, ich produziere dir das für $10 und der andere sagt dir für $8, dann bist du natürlich eher geneigt, das für $8 zu nehmen, weil du natürlich auch eine gewisse... Die Idee an und für sich, so zu starten, ist sehr, sehr gut. Aber so sich zu halten, ist, glaube ich, eine Herausforderung.
Naja, ich glaube, dann musst du halt an die Leute, an die du es verkaufen willst, denen halt so klar machen, dass du,
das sowieso,
dass du halt ein paar Euro mehr ausgibst oder so. Und also ich glaube, das ist auch so ein bisschen unser Anspruch. Ja, also ich verstehe das auf jeden Fall. Also wir kennen das auch selber auch noch nicht. Wir sind ja jetzt noch nicht so die dicken Player am Markt so. Ob das dann auch irgendwann so wird, dass halt dann echt am Ende alle sagen, nee, also ganz ehrlich, für den Preis kaufen wir eure Teppiche nicht, aber gehe ich jetzt irgendwie nicht von aus. Und ich glaube halt auch irgendwie, dass sich die Gesellschaft gerade so ein bisschen dahin entwickelt, dass
sie sagen, definitiv.
Also, nee, ich will nicht mehr das China-Produkt. So.
Also ich komme ja auch aus dem Einzelhandel und es gibt so einen Spruch wie zum Beispiel, du kannst deine Kunden erziehen. Also wenn du zum Beispiel sagst, wie Bank und Olofsen, ne, dann sagst du irgendwie, hier ist ein Lautsprecher, der kostet 8.000 Euro. Und entweder, vielleicht ist das ein schlechtes Beispiel, aber entweder du kaufst es oder du kaufst es nicht, erziehst du deine Kunden damit, weil sie wissen, dass sie für 8.000 Euro natürlich Qualität bekommen. Und dann heißt es irgendwie, friss oder stirb. Du hast eine gewisse Gesetzmäßigkeit, ein gewisses Rezept, und du verkaufst dein Produkt an den Mann oder an die Frau. Und das ist natürlich gut, weil wenn die Kunden deinen Preis bezahlen, honorieren sie auch deine Arbeit. So zu bleiben ist wunderbar. Ist ganz, ganz toll. Aber ich glaube, dass je größer du wirst und deine Absatzmärkte größer werden, ist es schwierig, auch deiner Linie treu zu bleiben. Also ich sehe da schon ein bisschen Gefahr.
Für mich gibt es ein Rezept, ganz ehrlich, dafür, dass man so Linie treu bleibt, immer nah an dem Produkt selbst zu sein und nah an den Customer, sage ich mal, an den Endabnehmer und nah an die Herstellung. Also ich glaube, wenn jetzt ein Beispiel jetzt von Pablo, solange man ganz nah ist an den Produktionsstätten und ganz nah ist an den Konsumenten, also nicht das Ganze irgendwie so in der Masse geht und dass man halt nicht mehr das Gefühl hat.
Ja, wir können das nicht machen.
Genau, wenn man das Gefühl verliert, ja. So, dass man sagt, ich weiß es nicht, wie viele abgenommen werden, ich weiß nicht, wer meine Kunden sind. Ich glaube, dann kann man das noch unter Kontrolle haben.
Ja, und
du musst sagen. Wir sind immer noch nicht in diese. Aber
ich weiß, was du meinst.
Ich verstehe total. Aber zum Beispiel für mich ist auch interessant, jetzt bauen die Sachen hier auf, ganz klar, weil wir sind in diesem Prozess, diese von Chile hier, Europa, bla bla. Und wir bauen auch eine neue Sache, die ich muss ganz gut kontrollieren, weil es der neue ist, weißt du, es muss der erste sein. Mhm. Aber danach die Idee ist, ganz klar, die Produktion in Portugal haben und dort die Leute haben, die können nicht, die müssen das nicht machen, weißt du. Und genau in Mexiko oder egal, in Chile war es schon so, nicht in Mexiko, in Chile. Mhm. Und, die Idee ist eigentlich ein bisschen wie, ja genau, größer werden, aber nicht wie Mercedes oder so.
Wo ja, du sagst
zum Beispiel, alle, weil dort, in diesem Moment ist, wenn du verlierst, wenn die Nummer ist so groß, dass du verstehst gar nicht mehr. Mhm. Weißt du, und du sagst zum Beispiel, okay, jetzt müssen wir mehr Leute einstellen und auch einen Raum von 120.000 Meter, damit wir können, weißt du, und dann ist die Nummer so groß, wie du verlierst alles. Unsere Idee jetzt ist ein bisschen mehr in der Richtung wachsen, als in einem Ort, ein bisschen wie in mehreren Orten produzieren, die auch ein bisschen selbstständig sein könnten. Mhm. Das ist für uns wäre die ideale die Wachstumrichtung,
ja.
Ist nicht in hier und größer sein und noch einen Raum nehmen und noch einen Raum nehmen von Vision Kultur.
Aber ich verstehe trotzdem bei der Sorge, es gibt auch sehr viele Beispiele dafür, zum Beispiel Getränkehersteller, die
kleine
früher vertrieben haben und von Kiosk zu Kiosk und die irgendwie so große Nachfrage ist, also ich darf hier keinen Namen nennen, aber dass es irgendwie auch irgendwann natürlich so ein Big Player zur Seite kam und sagt, hier, das ist mein Check. So, ich übernehme deine Firma.
Ich kann dir einen Namen nennen. Also kurze Anekdote. Mein Bruder ist Gastronom und hatte irgendwann eine Idee, ein eigenes Bier herauszuballern. Ein Bier, das regional sozusagen hergestellt wird und das sozusagen nach seinem Gusto sozusagen, nach seinem Taste hergestellt wird. Und dann hat er das gemacht und wollte natürlich dann auch expandieren und wollte natürlich seinen Stoff irgendwie weiterbringen. Irgendwann bist du in einer Phase, wo dann Leute auf dich zukommen, die den Vertrieb organisieren, die dann sagen, pass mal auf, du hast hier ein Bier, wir verkaufen das nicht nur regional in Hamburg und Umgebung, sondern wir verkaufen das halt landesweit. Aber dafür, und jetzt kommt es, musst du diesen Vertrag unterschreiben und dieser Vertrag ist so dick wie ein altes Telefonbuch. Genau. Und dann wird gedrückt. Und dann heißt es, aber wir machen dich dadurch bekannter, wir machen deine Marke groß, wir machen dich wirklich zur Marke. Heute bist du im Grunde genommen ein kleiner Mann, aber morgen bist du vielleicht richtig, richtig groß. Mhm. Und dann werden die Preise gedrückt, sodass du im Grunde genommen nur noch an einer Flasche vielleicht ein paar Cent verdienst. Mhm. Also das ist das, was ich meine mit, man muss dann halt aufpassen. Man muss, das ist glaube ich ganz wichtig, das, was du gerade gesagt hast, ist, man muss sein Konzept den Kunden verkaufen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wenn die Kunden wissen, dass was sie kaufen, dass da sozusagen ein langer Rattenschwanz hinter ist. Das ist eine Story. Das ist auch Marketing, dass du im Grunde genommen Leute unterstützt und so. Und das ist etwas, was auf jeden Fall gerade sehr populär ist und on vogue ist, dass man sozusagen nachhaltig produziert. Das muss man den Kunden unbedingt mitverkaufen. Denn sonst verstehen die Kunden das Produkt nicht, sagen, es ist überteuert, sagen, da kriege ich das aber für die Hälfte. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man mitteilen muss. Wenn man natürlich ein Produkt hat, der für sich steht und sozusagen, wo es keine Mitbewerber oder Konkurrenten gibt, dann kann man sowieso machen, was man will. Ja. Aber das ist, glaube ich, bei uns nicht der Fall, jedenfalls nicht so explizit. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sagt, das ist das Produkt, das steckt dahinter, am besten mit einem Booklet, dass man was in der Hand hat oder eine geile Seite hat und sagt, da sind die Leute, die machen das, dies, das. Da gibt es sehr, sehr viele Beispiele, wo das funktioniert hat und wo die Leute auch groß geworden sind, Wie gesagt, ich komme vom Einzelhandel. Ich habe wirklich Leute kennengelernt, die mit einer kleinen Idee angefangen sind und wirklich also Player geworden sind, weltweit verkauft haben, aber trotzdem sich treu geblieben sind. Das ist irgendwann sehr, sehr schwierig, weil viele Leute, wie ich schon sagte, kommen und sagen, ja, aber, ja, pass mal auf, du hast gar keine Ahnung hier in deinen 5 Quadratmetern. Ich erzähl dir mal, wie die Welt funktioniert. Ja. Weißt du, du willst ein Produkt loswerden, dann musst du aber das machen, was ich will dir hier sagen. Mhm. So, und das ist sehr, sehr verlockend, weil du damit reich wirst, aber andererseits deine Marke auch zerstörst.
Ja, klar, zum Beispiel Investoren sind immer ganz gefährlich, zum Beispiel. Und das ist ein Investorfall eigentlich.
Er will was von dir, letztendlich.
Klar. Zum Beispiel, viele Leute sagen, dass eigentlich der Investor ist alle letzte Möglichkeit. Viele möchten die Investoren haben, weil es ein bisschen frisches Geld und ein bisschen, du hast keine Schuld. Irgendwie ist nicht das Gefühl, dass du hast mit einem Bankkredit. Aber ich habe mehrmals schon in dir, dass eigentlich das die allerletzte Sache, die du machen musst, weil das passiert, was du sagst. Weißt du? Weil wenn du der Owner von deiner Firma bist, kann niemand sagen, ey Mann, ich erzähle dich, wie das 5 Meter in deine, das ist, du sagst, weg. Weißt du? Aber es ist nur, wenn die Personen kommen und sagen zum Beispiel, weißt du, ich habe schon in dich vertraut, aber das Geld jetzt ist mein Geld, was spielt jetzt. Ich sage dir das, was du
sagst, so
in diese 5 Meter.
So ist es.
Aber das ist etwas, das ist gefährlich. Und das passiert auch, weil manchmal man möchte und man braucht ein bisschen frisch Geld haben.
Natürlich.
Und,
natürlich.
Ja. Und ich sage, man muss so viel wie möglich von diesen, weil dann passiert, ich kenne schon viele Leute, die haben auch sein Projekt verloren.
Ja, ja.
Weißt du, sie werden der Gründer. Ja. Und irgendwann haben wir, das Leben ist so lustig, weil eigentlich der immer eine gute Nachricht kann eine richtig schlechte Nachricht in der Zukunft sein. Weil man muss immer ein bisschen aufpassen. Ein bisschen wie Leute, die haben gesagt, guck mal, ich kenne schon, 800.000 Euro gekriegt für mein Projekt. Super cool, neues Büro, Geld monatlich, was nicht passiert ist, vor schon lange, bla bla.
Ja.
Ein Jahr später, wie geht das? Guck mal, ich bin nicht mehr.
Ja, ja.
Weißt
gibt
du,
es ganz
und
viele
du sagst, what?
Aber das ist
und das passiert viel zu viel, weißt du? Und das passiert, und das deswegen stimmt, ist ganz interessant, dass zum Beispiel, was hier in Creative Hub passiert, zum Beispiel, dass es gibt die Möglichkeit, dass Firmen können ein bisschen versuchen, ohne so viel Schulden anzufangen. Weißt du, weil wenn du mit Schulden anfängst, es kommt immer der Moment, wo jemand, wenn dein Projekt auch gut ist oder sowas, dass jemand sagt und kann, ich bezahle die Schulden, natürlich, weißt du? Und das ist etwas ganz cool, finde ich, dass es gibt die Möglichkeit zum Probieren, ob etwas funktioniert oder nicht, und du bist ein bisschen mehr frei, weil du nicht allein bist. Und das sind Sachen, die in der Stadt man braucht. Wir wissen auch, wie wichtig sind für die Regionen oder Stadt neue Firmen oder Startups zu haben. Weil sonst wird auch passieren, dass kein Projekt mehr hier ist, keine neue Angestellte. Man muss ein bisschen Geld einstecken, auch Hoffnung einstecken, damit die Stadt weiter wächst, und das ist, und
wie hast
man
du
muss
da,
zu viele Leute an.
Wie hast du das denn am Anfang dann gemacht, wenn, wir haben auch schon darüber überlegt, ja okay, wie könnte man noch an Kohle kommen oder so, weil das dauert noch ein bisschen, bis das irgendwann wieder vielleicht Richtung Null kommt, so. Wie hast du es denn dann gemacht, so?
Wie gesagt, ich habe ganz viel Glück gehabt. Ich habe ganz am Anfang 2 Forderungen gekriegt.
Einfach so, keine Ahnung, Kulturunterstützung
Kultur
oder sowas?
Und dann eine Startup-Forderung. Mhm. Ja, zuerst war Kultur und dann Startups. Und dann haben wir immer Unterstützung gekriegt von jemandem, der sagt, okay, das macht ihr geil. Wir schreiben auch ganz viele, wie sagt man das? Wir fragen auf Geld von verschiedenen, weil Geld ist da, das Geld ist da. Und das ist etwas, ich kann dich sofort ein paar, also nicht dich jetzt sofort, aber danach kann ich dir ein paar Kontakt geben, weil eigentlich das Geld ist da. Die möchten die Leute in Europa, es gibt Geld von der EU, weiß ich ja auch schon. Ja.
Es gibt genug Förderprogramme.
Es gibt Leute, die sagen, guck mal, wir brauchen Leute wie ihr, weil es gibt Leute mit Geld, die können investieren und keine Idee haben, und es gibt Leute mit Ideen. Und es gibt 2 Arten von Leuten, die haben dieses Geld. Eine ist die Regierung und der andere sind die Investoren. Weißt du? Und zum Beispiel von dieser, das ist die erste Richtung. Dann haben wir auch eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, wir haben alles versucht. Aber bis jetzt haben wir keine Schulden, keine Investoren und auch nicht so viel Geld, aber wir sind in der Richtung von
einer... Aber ihr habt nicht diesen Druck sozusagen.
Also das ist ganz, ganz Druck. Wichtig. Aber eine Sache ist ziemlich wichtig, finde ich, dass man so, also wenn man mit, also als Empfehlung aus Projekt, jemand der Projekte begleitet, sage ich immer, kein Kredit, nicht verschulden als erstes. So, was man unbedingt braucht, ist Geduld. Ich glaube, das vergessen viele Menschen. Man muss geduldig sein, weil wenn man schnell nach vorne kommen will, kann man auch schnell fallen. Also ganz simpel einfach. Wenn man fremdes Kapital nimmt, ist nicht das eigene Geld, das vergisst man sehr oft. Und dann versucht man ein paar Sachen und wenn die nicht funktionieren, dann fällt man tiefer. Und bei euch ist ja so, ihr habt ja Step by Step das Ganze so effizient wie möglich genutzt und ihr seid euch treu geblieben. Das heißt, die Identität des Produktes ist ja geblieben.
Genau. Für mich ist es ganz wichtig, eine Vision zu haben, weil wenn du weißt, wo dein Ziel ist, vielleicht, und wenn dieses Ziel viele Leute gehört haben, oder du hast ein erstes Beispiel oder so, dann die Leute werden dich unterstützen. Mhm. Weißt du, weil die Leute brauchen solche Sachen. Das Geld ist, das Leben ist nicht nur über Geld oder das, wie besserst du dein Leben oder wie hast du ein schönes Leben. Das ist, hast du gefragt eigentlich, so Balthasar. Wie machst du mit dem Geld? Oder hast,
ich habe immer so nach.
Ja, es gibt zwei Arten, um das Leben zu leben. Mhm. Weißt du? Eine ist die Leute, die kriegen das Geld und haben ein schönes Leben, weil sie Geld haben und das ist ein schönes Leben. Und andere Leute können nicht zum Beispiel so nach einem Beton oder in einer Ausstellung sein und sagen, ich schaffe das auch, weißt du? Und es gibt Leute, die sagen, okay, ich mache, was ich möchte und das ist das richtige Leben und der andere ist eigentlich Geld. Mhm. Und es deine Sachen zu verkaufen, damit du denkst, dass du super glücklich bist. Und das ist die falsche Richtung. Ich meine, man muss von hier lernen, glaube ich, und versuche beide Sachen jetzt zu tun. Mhm. Aber ich habe jahrelang diese gleiche Antwort gekriegt. Weißt du, ich setze mein Projekt und kommt jemand und sagt, und, wie besserst du dein Lernen? Oder woher kommst du, kriegst du das Geld? Und ich sage, ich habe ein super schönes Lernen.
Ja.
Ich habe vielleicht ein Cent von das Geld, das du in deinem Konto hast, aber viele Leute möchten hören oder teilen, also dass ich meine Lehren teile, weil ich versuche, ich habe ein Ziel oder ein Dream, weißt du? Ja. Und wenn du in diesem Dream, du hast viel mehr als der andere mit einem super teuren Auto, Porsche draußen ist und denkt, dass vum, 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 und das ist und hier in der Steintor, sie sagen, und zugen nach draußen mit ganz vielen Pum, Pum, Bass und sagen, das ist scheiße. Und deswegen bin ich in eine super schlechte Richtung gegangen.
Aber genau das ist der Grund, warum man eigentlich gründen sollte oder warum man irgendwie zur Richtung Projektstart machen sollte. Also aus Leidenschaft und aus Überzeugung von der Idee. Nicht aus Geld machen, weil sonst...
Unbedingt. Das ist das, was ich gesagt habe. Also wenn du an das Kapital denkst und sagst irgendwie, ich habe jetzt eine richtig geile Idee und damit mache ich richtig Asche, bist du vollkommen am Arsch. Das ist auch, ich finde, das ist auch... das ist obsolet, das ist irgendwie, das ist auch nicht gesund, das ist auch irgendwie total entgegengesetzt der Kultur und der Kunst. Kunst und Kultur sollten erstmal überhaupt nichts mit Kapital zu tun haben. Ja. Also wenn du sagst, woher hast du das Geld, baller alles rein und du hast vollkommen recht. Von 10 Leuten scheitern 9 Leute, weil sie keine Geduld haben, weil ihnen das Geld alle geht, weil sie aufgeben, weil ständig immer und immer wieder Steine im Weg sind. Und das ist eigentlich deine Aufgabe, diese Steine zu umgehen oder aus dem Weg zu räumen. Das ist der Weg, um an Erfolg zu kommen. Alles andere kommt später. Das Geld oder das Verkaufen oder so, da solltest du dir erstmal Gedanken machen, also überhaupt erstmal gar keine Gedanken machen, weil du bist erst gar nicht da. Du solltest dir erstmal deine Pistole angucken, was kann ich damit machen, welches Holz kann ich nehmen, welchen Winkel kann ich benutzen.
Pistole, ich muss nochmal kurz erwähnen.
Ja, keine echte Pistole. Also das sind die Materialien, mit denen du dich beschäftigen solltest und du solltest aufpassen vor Dingen, die deinen Kopf ficken. Darf man das sagen?
Ist schon gesagt, glaube ich. Bin mir nicht sicher.
Weil das zerstört nur deine Seele und deine Kreativität, weil du solltest dich nicht mit Dingen beschäftigen, die gerade gar nicht aktuell sind. Also so, weißt du, also alles, was mit Marketing zu tun hat oder wie kann ich mein Produkt an jemanden irgendwie verkaufen. Ich sag dir eins, nach so vielen Jahren Lebens, dass ich das mal sagen würde, nach so vielen Jahren, wenn dein Produkt geil ist, wird es seinen Markt finden.
Ja.
Ich glaub,
irgendjemand von irgendwo kommt und sagt, ich glaube daran, ich feature dich in welcher Art und Weise. Dinge kommen mit der Zeit. Du solltest erstmal das geile Produkt herstellen und dann damit erstmal zufrieden sein. Das ist das, was dich glücklich macht.
Es muss ja jetzt nicht unbedingt, ich finde, das muss nicht unbedingt das krasseste Produkt sein. Also diese Leidenschaft, von der du gesprochen hast, ist ja auch bei uns so. Also ich mag es total gerne, naiv zu sein. Also dieses ganze wirtschaftliche Prozedere, ob man jetzt outsourced oder nicht, daran denke ich gar nicht. Ich denke auch nicht an das Kapital, das man hat. Ich denke eher daran, oh, es wäre schon gut, jetzt das Geld zu haben, um jetzt einen neuen Teppich zu machen zum Beispiel. Ja, das wäre so ein Ideal, aber ich finde viel wichtiger einfach, dass ich überhaupt den Luxus habe, das zum Beispiel umzusetzen, auch mit dir, Jurek, dass wir überhaupt dieses Privileg haben, uns einfach jetzt hinzusetzen und das zu schaffen. Und das bedeutet nicht, dass man übertrieben viel Geld haben muss. Also alles, was ich an Geld denn übrig habe, stecke ich da rein und das geht immer. Also ob ich mir jetzt die neuesten Schuhe hole oder ob ich das Geld jetzt zur Seite nehme. Und das sind dann auch immer nur so 50-Euro-Beträge oder so, aber man steckt das dann trotzdem irgendwie da rein. Und das geht auch mit wenig Geld. Also ich studiere ja und da hat man halt einfach auch noch nicht so viel Geld. Aber es ist trotzdem viel Geld. Also im Vergleich, also man kann trotzdem...
Ja, klar, das mehr ist Geld so nicht von jemandem, der Geld hat.
Ja, und das ist ja der Luxus.
Mit
der
Geld Nummer zu tun, ist etwas anderes.
Und dann am Ende da zu stehen und ich weiß noch, als wir unseren ersten Teppich, und das war nur so ein kleines Herz, das wir gemacht haben, und wir waren einfach stolz wie Wolle.
Das ist sehr süß,
deine Mama, genau, also wir waren stolz wie Wolle.
Liebe Grüße erstmal.
So, ja. Und dieses danke, Gefühl, das kann mir keiner geben. Also dieses Gefühl kann mir keiner am Ende geben, weil er meinen Teppich gekauft hat oder weil er wertschätzt, was ich da gerade tue, sondern dieses Gefühl geben wir uns eigentlich selber, weil wir es gemacht haben. So. Und das finde ich so wichtig, das eigentlich nicht zu verlieren, weil wir vorhin irgendwie so im globalen Markt waren und ich sitze eigentlich hier gerade und dachte mir so, oh, ist mir eigentlich egal, was jeder von euch von unseren Teppichen hält.
Perfekt.
Wir haben einfach Bock und machen das und ich finde das auch so wichtig. Ich habe viel in der Jugendarbeit gearbeitet. Ich höre so oft das Wort, ich kann nicht. Ich kann zum Beispiel nicht malen oder so. Das ist kompletter Blödsinn. Das ist so eine Barriere, die man sich im Kopf irgendwie aufbaut, weil jemand anders einem das gesagt hat. So. Und ich finde... viel cooler auch einfach, dass Jurek sagt, ach, ich kann gar nicht so wirklich was handwerklich und ich stehe dann neben ihm, du kannst doch, also das geht doch so am Ende. Und vielleicht, also mein Traum wäre eher so, irgendwann da zu sitzen und anderen zu zeigen, es geht immer, wenn du willst. Also das ist vielleicht auch so ein Spruch, den kann man auch auf ein Zitat, auf einen Kalender packen, aber es ist so banal und so klein, aber wirkt trotzdem so nach, wenn man es verstanden hat und auch so verinnerlicht hat. So.
Auf jeden Fall.
Und deswegen so von Investoren oder so, da will ich auch gar nicht drüber reden, weil also wir saßen da auch und haben gesagt, das ist cool. Und dann meinte ich zu ihm, ach, wenn aber jemand kommt, ich möchte eigentlich gar nicht, dass da jemand mit drin ist. Also ich möchte nicht, dass da jemand mitspielt, weil das ist unsers. Also so dein, mein, ist auch immer so eine Geschichte, aber das ist so unser Projekt, das machen wir.
Mega cool. Ich hoffe, wir haben damit sehr viele Zuhörer und Zuschauer irgendwie mal damit motiviert.
einfach machen.
Ja, einfach machen, genau, im Endeffekt eigentlich. Vielen Dank für eure Anwesenheit, hat mega Spaß gemacht.
Und, danke dir.
Genau,
danke dir
welcome.
Für die Möglichkeit.
Und ja, dann... Frohes Schaffen, frohes Machen.
Dankeschön, mach.
Verantwortlich für die Sendung war Hashem Gabi.